Sturm auf die Häupe. Der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark. Mit Markus Terrant.
Hallo und herzlich willkommen zur November-Ausgabe. Ein Monat, in dem viele oft das grauslige Wetter nutzen, um von der Couch aus in Richtung Fernseher zu schauen. Und obwohl wir hier im Podcast ja kein Bild mitliefern, geht es in der kommenden halben Stunde, sagen wir mal, um bewegte, vielleicht sogar bewegende Bilder. Konkret um die neue Sturm-Doku. Champions aus dem Sturm geboren. Verheißungsvoller Titel. Verantwortlich dafür sind David Ferk und Benjamin Kogelbauer. Ja, und ich freue mich sehr darüber, dass ich euch beide heute hier bei mir begrüßen darf. Also, hi, ihr zwei.
Ja, freut uns, glaube ich, auch sehr, dass wir vielleicht heute mal ein bisschen was Neues erzählen können und nicht aus der Sportlersicht erzählen, wie die Fans es vielleicht oft hören, sondern hinter der Kamera, hinter den Kulissen vielleicht mal ein bisschen eine neue Sicht erzählen können.
Freut uns, hier zu sein.
Ich glaube, wir sollten heute vielleicht sogar mit einer Spoiler-Frage beginnen. Und die Frage ist, ich glaube, relativ einfach. Warum sollte man sich die Doku als Sturm-Fan überhaupt anschauen?
Also ich denke, als Sturm-Fan die Sturm-Doku anzusehen, ist sowieso Pflicht. Aber wir haben, denke ich, in dieser Zeit, letzte Saison, sehr viele sehr schöne, interessante Bilder eingefangen, warum ein Sturm-Fan einfach das auf jeden Fall schauen muss. Also der wird da mitgenommen. Wir haben die Champions League, Bundesliga, die Youth League, ist alles dabei für jeden Fan.
Und ich glaube, es sind mal ganz neue Einblicke, wie man im Fernsehen sieht oder auf Social Media sieht. Man erkennt sich ja einige Bilder von Social Media wieder, weil das haben wir ja quasi begleitet damit. Aber es ist nochmal viel mehr hinter die Kulissen, viel mehr Kabineneinblicke. Wir waren halt es war eine besondere Saison, glaube ich. Also wir haben es uns ja so geplant, war das Projekt, ja, wir spielen Champions League. Wir machen eine Champions League-Doku. Und dann sind wir halt wieder Meister geworden und haben wir gesagt, ja, eigentlich kannst du jetzt keine Champions League-Doku machen, du musst da Saison-Doku machen, wenn es so eine historische Saison ist. Und gerade, das ist so viel passiert beim Schneiden, du hast gemerkt, das ist eigentlich ein Wahnsinn, dass man das alles in einem Ding irgendwie zusammenfasst. Wenn man denkt, wie die Mannschaft vor einem Jahr ausgeschaut hat und jetzt ausschaut, Sportdirektor, Trainerwechsel, viele Spieler weg, aber da kommen wir noch hin.
Genau, wollte gerade sagen, da kommen wir noch einmal drauf zurück. Versuchen wir das Ganze einmal aufzuarbeiten. Ich möchte aber mit euch beiden als Personen beginnen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ihr diese Doku gemacht habt? Denn was ich weiß, seid ihr ja grundsätzlich kein Team gewesen.
Ja, der David und ich sind beides Videografen aus unterschiedlichsten Bereichen. Also der David kommt ja mehr aus dem Wintersport und ich komme schon aus dem Fußball, aus dem Sportbereich. Und haben dann über die letzten Jahre Sturm unterstützen dürfen, bei den Social Media Auftritt, da Videos aus den Spieltagen oder so zu machen. Und ja, dann kam die Möglichkeit, in der Champions League einfach etwas Großes aufzustellen. Und da haben der David und ich uns gedacht, nicht ohne uns. Und jetzt ist es soweit und bald ist sie live für alle zu sehen.
Ich glaube, die Rollenverteilung war so, David, dass du, wenn man das so sagen darf oder kann, der Regisseur von dem ganzen Spektakel warst und bist.
Genau, also gefilmt haben wir quasi immer beide bei den Spieltagen, gerade bei den Champions League Spieltagen, weil das einmal sehr intensiv war. Dann hat man geschaut, also zum Filmen kommen wir quasi eh noch. Aber natürlich haben wir uns überlegen müssen, wie geht man sowas an überhaupt? Wie begleitet man sowas? Wie baust du überhaupt mal so ein Vertrauen auf, dass du mit dem Trainerteam, dass das Trainerteam dir vertraut, dass man in der Kabine filmt, diese Einblicke, die man sonst nicht hat. Wie kommt man dazu? Und zum Glück hat es von vornherein eigentlich sehr gut funktioniert.
Dafür bist du ja ein Steirer, der in Tirol wohnt. Benji, du bist ein Wiener, der längere Zeit in Graz gewohnt hat. Und grundsätzlich, ich habe das ja schon gesagt, seid ihr beide Videografen, die mit Sturm eben schon länger zusammenarbeiten. Ich habe in der Vorbereitung auf heute auch YouTube Sturm Graz Meister-Doku, David, von dir gefunden. Ich glaube, die hast du sogar ohne Auftrag gemacht.
Das stimmt, das hat vielleicht Matthias und Stefan ein bisschen überrascht, dass das gekommen ist. Der Matthias hat dann nach zwei Wochen mal geschrieben, er bräuchte das Reel jetzt vom letzten Spieltag und hat wahrscheinlich gedacht, ich mache gar nichts mehr. Kommen ist dann ein 23-Minuten-Video. Wir sind dann wahrscheinlich schon gefreut, dass es so lang geworden ist. Und ein bisschen aus dem hinaus ist dann auch dieses Doku-Projekt entstanden, dass man sagt, hey, das hat die Leute wirklich interessiert, sowas zu sehen. Also sehr viel gutes Feedback davon kommen. Und eigentlich ist infolgedessen dann entstanden, dass wir diese Champions League-Doku machen, ja.
Also die Medienabteilung war schon einmal happy mit euch. Es gibt ja nur, um das gleich zu Beginn einmal vielleicht klarzustellen, auch eine Sturm-Doku von Sky. Das war sozusagen vielleicht sogar ein bisschen der Startschuss für die Idee, eben die eigene Doku nachzuschießen. Und du hast schon gesagt, die war zu Beginn als Champions League-Doku geplant. Jetzt muss man sagen, was ist eigentlich schiefgelaufen, dass es keine geworden ist?
Ich glaube, schiefgelaufen ist gar nichts. Es ist richtig viel gut gelaufen letzte Saison. Wir haben auch 6 Punkte gehabt in der Champions League. Also wir hätten da draus auch eine Doku machen können. Aber erfolgsbedingt, es waren ja wirklich, es beinhaltet da ein bisschen diese letzten Jahre, einfach so der Rückblick auf die letzten Jahre, auf diese erfolgreiche Zeit, wie sich das Ganze entwickelt hat und auch mit dem Abgang dann von Chris Ilzer, vom Andi Schicker, auf das wird auch nochmal ein bisschen intensiver zurückgeblickt, wie sich das entwickelt hat. Und deswegen war es, glaube ich, gerade so eine historische Saison, weil diese Personen, die diese Zeit geprägt haben, eben nicht mehr da waren. Und dann aber trotzdem ein neues Trainerteam, das geschaffen hat, dass man wieder so erfolgreich war. Das war, glaube ich, gerade dieser Wandel, der diese Doku auch so besonders macht. Ganz viele Höhen und Tiefen drin. Die Spieler haben oft dann vielleicht in Momenten gezweifelt, okay, können wir wieder Meister werden? Ist wieder so erfolgreich die Saison oder reicht es nicht mehr mit so viel Veränderung, mit einer neuen Ansprache?
Weil das Thema schon quasi gefallen ist, eben, du hast ja gesagt, zuerst Schicker, dann Ilzer weg. Sozusagen der nächste Spoiler von beiden wird in der Doku, glaube ich, auch der Moment gezeigt, in dem sie sich von der Mannschaft verabschieden. War das vielleicht also ein bisschen ein Punkt, wo ihr geswitcht habt, also im Mindset vielleicht sogar, wo ihr gesagt habt, okay, das ist irgendwie mehr, also gar nicht der Punkt, den wir ursprünglich einmal geplant gehabt haben, sondern irgendwie, das Ding überholt uns gerade, es wird irgendwie größer.
Natürlich kann man am Anfang von einer Saison nie sagen, in welche Richtung sich diese Saison entwickelt. Und mit den Ergebnissen in der Champions League am Anfang waren wir uns natürlich auch nicht sicher. In welche Richtung kann diese Story gehen? Ist es eher eine Story, wo man sagen muss, ja okay, man hat es probiert, aber leider nicht geschafft. Und wir haben es aber dann mit diesen Trainerwechsel, Spielerabgängen und so weiter, denke ich, in eine gute Richtung, vor allem der David als Regisseur, in eine gute Richtung, das Storytelling in eine gute Richtung gebracht, wo einfach der Spannungsbogen immer da bleibt, der Zuschauer, egal ob Sturmfan oder nicht, bleibt da, weil es einfach wirklich eine besondere Saison ist. Es geht jetzt selten der Trainer weg, Spieler weg, der ganze Staff, es hat sich so viel getan. Und ich denke, deswegen ist das einfach nicht nur für Sturmfans interessant, sondern einfach für jeden Fußballfan.
Ich kann mich an ein Telefonat erinnern von uns zwei. Das war im letzten Jahr im November, glaube ich. Ich war gerade in Innsbruck am Fluss entlang spaziert und wir haben telefoniert. Ja, scheiße, jetzt ist der Trainer weg, jetzt ist der Sportdirektor weg. Jetzt haben wir eigentlich 3-4 Mal in der Champions League verloren. Was wird denn aus der Doku überhaupt? Geht es jetzt den Bach runter und es kommt eh nichts? Eben, das ist halt immer die Frage, man weiß nie vor der Saison, wie es wird. Und dadurch, dass es dann aber nochmal die Wende genommen hat und sehr erfolgreich weitergegangen ist, uns ist gleich gegangen wie die Sturmfans. Ich glaube, es war jetzt quasi genau vor einem Jahr eine ziemliche, man kann schon fast sagen, Panik oder sagen, okay, wie geht es jetzt weiter da? Also es war für uns gleich wie für jeden Fan, glaube ich.
Mittlerweile wissen wir, wie es weitergeht. Es sind 9 Folgen daraus geworden mit über 200 Minuten Material, die dabei herausgekommen sind. Auf der Vereinswebsite gibt es zu Champions aus dem Sturm geboren ja auch bereits einen Artikel und daraus möchte ich kurz einen kleinen Teil zitieren. So nah war man dem SK Sturm Graz noch nie in der neuen, also besser gesagt in den 9 Episoden umfassenden Dokuserie Champions aus dem Sturm geboren, wurde die Mannschaft über eine ganze Saison hinweg hautnah begleitet, auf dem Platz, in der Kabine, ihr habt es ja schon gesagt, und abseits des Spielfeldes. Entstanden ist ein intensiver, authentischer Blick hinter die Kulissen eines Teams, das in einer herausfordernden Spielzeit wieder eindrucksvoll seinen Weg an die Spitze, Klammer, zurückfand. Wie war das für euch? Also ich meine, in all diesen besonderen Momenten, die teilweise auch, so ehrlich muss man sein, in die Clubgeschichte eingegangen sind schon, hautnah dabei gewesen zu sein, ist es schon in dem Moment klar gewesen, wo es passiert ist, dass das eben so ein besonderer Moment war?
Also natürlich ist es schon was Besonderes, da so hautnah dabei zu sein, weil zum Beispiel ich kann nur für mich sprechen, ich komme aus der Fansicht, ich war früher im Stadion in der Kurve und dann das erste Mal irgendwann am Platz unten, das war schon was Besonderes. Und dann in dieser Zeit so dabei zu sein, in der Kabine Momente mitzubekommen, auf Trainingslager mit dabei zu sein, ist auf jeden Fall was Besonderes. Aber ich glaube, wenn man da so dabei ist, ist man so im Moment drin und eigentlich in seinem Stress drin, dass man das gar nicht so realisiert, was das eigentlich gerade für eine besondere Zeit auch für den Club ist.
ich möchte noch was hinzufügen, dadurch, dass ich eben aus der, also selbst aus dem Fußball komme, habe ich da vielleicht ein bisschen anderen Zugang als der David, weil wenn ich dann wirklich mit der Mannschaft in der Kabine bin und mir denke und mir den Team hier anschaue oder den Kriege, wie sie da so gesessen haben, habe ich gedacht, da bin ich auch eine Zeit lang gesessen und habe gedacht, was geht durch den Kopf, durch deren Kopf ist vieles gegangen, was wahrscheinlich durch meinen Kopf gegangen ist zu dem Zeitpunkt, und ich fand das einfach immer extrem beeindruckend, wie die alle mit dem Stress, mit dem Druck von außen umgegangen sind, mit den Niederlagen. Es war immer trotzdem das Teamgefüge da und man hat trotzdem an eine, nicht unbedingt an den Erfolg geglaubt, sondern an den Teamzusammenhalt, und das steht, glaube ich, über vielem und bringt einem dann am Ende des Tages den Meistertitel und letztendlich auch den Erfolg, denke ich.
Aber es war natürlich auch für euch, wie Sie sagen, ein Druck, der vielleicht sogar hoch gewesen ist. Ich denke mir, ihr habt es mit euren relativ wenigen Kameras das ja einzufangen gehabt, was wichtig ist. Nehmen wir es nur mal her, beim Champions League Match sind, keine Ahnung, jenseits von 10 Kameras bei TV-Produktionen im Stadion verteilt. Da waren eure Möglichkeiten ja eingeschränkt. Auch wenn, habe ich mir sagen lassen, ihr angeblich irgendwo permanent irgendwo welche GoPros montiert habt.
Ja, GoPros ist, muss ich ehrlich sagen, ein schwieriges Thema. Nein, es gab da einen kleinen Incident. Ich glaube, das war das zweite Spiel, sollte das gewesen sein, oder erste oder zweite Champions League Spiel. Man ist selbst noch nervös, eben, man ist eine neue Kulisse, man hat einfach ganz andere Gedanken. Wir haben uns super vorbereitet, haben die GoPros installiert in der Kamera, damit wir einfach im Schnitt die besten Bilder liefern können. Natürlich geht's dann nach dem Abpfiff relativ schnell und wir müssen dann auch vorbereiten die diversen Posts für Social Media etc. Und dann hat man halt manchmal seinen Kopf woanders. Und dann sind wir leider von dort abgereist aus Kärnten und ich glaube 2-3 Stunden später bin ich draufgekommen, ui, die GoPro hängt noch in der Kabine. Und natürlich, das ist extrem, extrem heikles Footage, also über nackte Menschen, Taktik, was auch immer, ist alles dabei. Und natürlich ist das nicht so ohne. Wir haben, also die anderen Kollegen aus der Social Media Abteilung haben mich hier richtig hops genommen und mir Angst gemacht. Ah, Chris Ilzer, will ich nie wieder mit dir reden. Dies, das. Also ich habe schon richtig Angst gehabt, aber zum Glück ist alles glimpflich ausgegangen und keiner ist böse. Kein Footage ist irgendwie in falsche Hände geraten. Und ja, also wir waren auf jeden Fall mit allem Equipment immer vorbereitet, hautnah, egal wo, mit den Spielern. Natürlich auch, was ganz wichtig ist, nicht jeder geht mit Kameras gleich um, jeder Spieler. Das heißt, wenn wir da von irgendwem ganz nah im Gesicht sind oder was auch immer, da geht nicht immer jeder gleich damit um. Da muss man schon sehr schauen, wann man was machen kann, wann man auf wen zugehen kann, und das ist schon sehr wichtig, und ich glaube, das haben wir gut gemeistert.
Ich glaube, es gibt nur eine zweite, ich nenne es jetzt eine lustige Kamerageschichte, apropos Champions League, möchte man fast sagen. War da nicht da irgendwas mit der UEFA? Also was ich zumindest gehört habe, hat euch die UEFA relativ oft ermahnt, weil ihr immer wieder mal im TV-Bild aufgetaucht seid, und das ist ja strengstens verboten. Oder war das vielleicht sogar eine Challenge, irgendwie im UEFA-Bild aufzutauchen? Grinsen beide schon.
Ja, Challenge war es nicht, glaube ich, weil es ist relativ teuer, wenn es gibt immer so ein VOPM, das ist quasi die Aufpasserin oder der Aufpasser, der quasi alle Kameraleute organisiert. Und da haben natürlich die TV-Partner Priorität mit den Kameras, und wir dürfen ja nirgends drauf sein, wo quasi die TV-Kameras nicht hin können oder dass wir mal wo drauf sind. Das geht eben nicht. In Atalanta war so ein Moment zum Beispiel, da kommt die Mannschaft gerade im Mannschaftsbus an und ich schaue, dass ich mich genau hinter der Hauptkamera versteckt, die quasi groß mit 3 Personen quasi da am Filmen sind, genau hinter der Kamera. Was ich aber nicht gecheckt habe, dass hinter mir quasi so schräg so der Spielertunnel entlang geht, wo es ins Stadion reingeht, und dass da ganz am Ende von diesem Flur quasi auch eine Kamera steht. Und der hat genau mich gefilmt, natürlich, weil obwohl ich mich hinter der anderen Kamera versteckt habe. Und dann ist natürlich gleich mal der Anschiss gekommen, dass es überhaupt nicht geht. Aber Italienisch, Englisch, so ein Mix. Und die haben mir gedacht, was habe ich gemacht? Dann ist der Stefan hergekommen. Hat auch gleich gesagt, David, geht's noch?
Aber da ist die Sprache dann egal, man versteht in jeder Sprache, dass man was falsch gemacht hat.
Aber es ist im Endeffekt, glaube ich, nie ganz so schlimm gewesen. Oder der Tobi zum Beispiel, das ist noch ein anderer Filmer von Sturm, das glaube ich beim Dortmund-Spiel ist auch gleich mal, es gibt immer so einen Pitchwalk, also wir kommen an quasi im Auswärtsspiel, die Mannschaft im Flieger fährt, der erste Weg ist zum Stadion, so einen Pitchwalk gibt es, weil es Abschlusstraining in Graz ist. Und in der österreichischen Bundesliga ist es okay, wenn du aufs Feld mitgehst beim Aufwärmen zum Beispiel, da bist du so ein bisschen gewöhnt nach dem Spiel, du kannst aufs Feld drauf, aber beim Champions-League-Spiel hast du keine Chance, das geht gar nicht. Der Tobi zum Beispiel gleich mit raus stolziert mit dem Gazi, mit Manu, glaube ich, aufs Feld und wir denken so, der Benji und ich waren oben auf der Tribüne, was macht der Tobi da unten am Feld? Gleich mich runtergeschrien.
Vor allem, man macht sich dann schon teilweise ein kleines Spiel draus. Wer verkackt heute? Das ist halt, dann gibt es irgendwo der Azi-Fotograf auch zu sehen irgendwo in der TV-Bild und da machen wir halt die Fotos, während er gerade erwischt wird und schicken es halt in die Gruppe und das war halt schon immer sehr, sehr lustig, die ganzen Geschichten. Ja.
Spannend finde ich auch, David, dass die Doku ohne Erzähler auskommt. War das von Anfang an das Konzept oder hat sich das durch den Inhalt dann ergeben?
Das war auch ein bisschen meine Frage. Am Anfang vom Schnitt, soll ich es mit über Erzähler probieren? Oder wir haben quasi 3 Interviewtage gehabt mit den Spielern, mit den Trainer und haben das, glaube ich, das war vor dem Rapid-Spiel, wo wir dann auswärts verloren haben nochmal. Und da haben wir quasi die meisten Interviews für diese Doku gemacht. Du hast natürlich einen Tag, diese 2 Tage dann Zeit und musst diese ganze Saison nochmal Revue passieren lassen. Dass du eben ein paar Spieler zu diesen Spielen befragst und dass du alle Themen irgendwie so abgreifst in diesem einen Interviewtag. Was auf jeden Fall eine Challenge war. Aber eigentlich hat es dann überraschend gut funktioniert. Im Schnitt bin ich draufgekommen, dass du mal diese, ich glaube, wir haben 20, 30 Stunden Interview gehabt dann im Endeffekt. Die musst du mal strukturieren. Habe ich farblich nach Spieltag strukturiert, nach Themen, Trainerwechsel, vielleicht Teamgeist, so Sachen, die du ansprechen willst, das strukturiert. Und eigentlich bin ich draufgekommen, es lässt sich alles über die Interviews erzählen. Und das finde ich ein bisschen einen spannenderen Ansatz, weil du nie diese neutrale Erzählerstimme hast, das vielleicht ein bisschen meine Meinung wäre. Wenn ich sage, okay, ich brauche einen Erzähler, der soll das sagen, dann ist es ein bisschen meine Ansicht. Das soll ja nicht meine Ansicht sein, sondern die Ansicht der Spieler zum jeweiligen Moment. Das war dann natürlich eine Herausforderung, dass du immer den Übergang schaffst vom einem Thema zum nächsten Thema, weil du hast nie genau das, was sie sagen sollen, sagen sie, sondern musst halt schauen, dass du mit dem Material, was du hast, irgendwie diese Geschichte erzählst. Und das hat im Endeffekt hoffentlich ganz gut funktioniert, aber das müssen die Leute dann selber bewerten.
In einer Geschichte geht es ja auch um die Youth League. Benji, du hast es schon angesprochen, du kommst selbst aus dem Fußball. Jetzt darf ich liegen, du hast auch selbst Youth League gekickt. Zwar nicht mit Sturm Graz, aber trotzdem, wie war das für dich?
Ja, das ist noch heute ein Gänsehautmoment für mich, wie wir damals da ins Horststadion spaziert sind, schon zum Aufwärmen, wie die Fans da, den Jungen, wir waren, was waren wir, 16, 17, 18, dazu gejubelt haben und das war dann bei Sturm beim ersten Youth League-Spiel einfach genauso. Also die Fans waren da immer dabei und haben da lautstark unterstützt und vor allem dann in der Merkur Arena. Also das Youth League-Spiel, das war wirklich Wahnsinn, da war wirklich Gänsehaut, wie die da unterstützt haben. Ich habe die Zahl jetzt leider nicht mehr im Kopf, wie viele Leute da waren, aber es waren sicher 6.000, 7.000. Also das war unglaublich, wie die da unterstützt haben. Das war sehr beeindruckend und dann aber auch im Umkehrschluss, wie stark die Jungs einfach performt haben, wie die damit umgegangen sind mit dem Druck. Es ist eine ganz neue Situation. Also man spielt davor. Ich meine, bei Sturm war es ist so, dass manche in der zweiten Liga spielen und so weiter, aber man spielt davor quasi Kinderfußball und auf einmal ist man da mit Fans, die Choreos haben und was auch immer. Also das war, ist schon sehr beeindruckend und hat meinen, also großen Respekt an die Leistung der Jungs.
Und hast du ein bisschen Flashback-Situationen quasi, also Erinnerungen an eigene Auftritte?
Ja, also beim einen oder anderen Tor habe ich mir schon gedacht, boah, ja, was hätte ich jetzt für einen Jubel gemacht? Ein Tor ist mir gelungen gegen Atletico Madrid. Und ich muss sagen, die Jubel heutzutage sind sehr ausgefallen, also immer ausgefallener und auch die Jungs wissen sofort, wo der Kameramann steht. Also das ist auch immer sehr beeindruckend. Die haben das irgendwie so im peripheren Ding, bevor sie das Tor, bevor das Netz wackelt, wissen schon, dort laufe ich hin, zack, Pose und geht schon.
Im Youth League, ich glaube, dass Youth League fast meine Lieblingsepisode ist, würde ich sogar sagen. weil es einfach nochmal ein Blick ist, den du überhaupt nicht gewohnt bist. Weil du kennst diese Spieler von der KM1, kennt man irgendwie. Youth-League-Spieler kennt man gar nicht. Und auch da nochmal die Kabinenansprache, die ist einfach anders. Und da, wie gesagt, ist diese Stimmung im letzten Spiel, der Lolo, der Tormann, hat da ein gutes Interview gegeben nach dem Tor vom Juba, das war, glaube ich, in der 93. Nummer, ist 1-1. Da hat er gesagt dann im Interview, ja, die Stimmung im Stadion, das war Wahnsinn. Ich glaube, so laut war es in dem Stadion noch nie, wenn der immer der GRK spielt. Das war dann sein Seitsatz, den es leider nicht in die Doku reingeschafft hat. Aber das war, glaube ich, einer meiner Lieblingsmomente von den Interviews. So laut warst du noch nie. Er spielt ja immer die GRK.
Also die Youth League Episode offensichtlich eine, die man logischerweise wie alle anderen sich auch anschauen sollte. Und ich glaube, wir können ja noch ein paar Momente zumindest leaken, die in der Doku vorkommen. Der letzte Tag von Mika Bierleth bei Sturm Graz, aber auch Jongorec Stankovic, für den der Traum in Dortmund, also bei seinem Ex-Verein mit Sturm Champions League zu spielen, mit gebrochenem Ellbogen im Krankenhaus geplatzt ist. Also da wart ihr dabei.
Genau, es waren ja Anfang der Saison diese Verletzungen von einem Kriege, der erstes Champions League Spiel 5 Minuten auf einmal Knie verdreht. Dieser Schockmoment nach 5 Minuten, jeder freut sich drauf, das erste Mal Champions League Hymne hören. Dann sofort das Tief, was die ganze Mannschaft mitgenommen hat. Dann mit dem Jon, da waren wir dann im Krankenhaus nach der OP dabei, da war er natürlich auch sehr emotional einfach angeschlagen. Das heißt, es war einfach so, aus der Sicht der Spieler wird das Bild erzählt, für einen Kriege. Diese Vorgeschichte, er hat damals schon Champions League-Saison verpasst, jetzt wieder, was heißt es für ihn? Kreuzbandriss vielleicht. Beim Jon das Gleiche. Er hat ein Dortmund-Spiel, was ganz Besonderes für ihn gewesen wäre. Und das verpasst er vielleicht mit seinem Ellbogen. Oder auch Mika Bierleth, wir waren im Trainingslager immer bei ihr auch dabei. Das war, glaube ich, generell ein sehr prägendes Trainingslager, weil es die erste Vorbereitung war mit dem neuen Trainerteam. So richtig drauf eingestellt. Wie spielen wir jetzt wirklich? Und was geht's jetzt wirklich? Und da hast du gemerkt, es war ja dieses Mika Bierleth-Thema, du hast ihn in den Medien verfolgt und man hast ihn irgendwie am Frühstückstisch gesehen oder am Abend beim Wizard-Spielen, beim Poker-Spielen. Und da hast du gemerkt, okay, irgendwie ist er ein bisschen anders, ihm beschäftigt selber gerade im Kopf ein bisschen. Was geht in ihm vor? Das kommt in der Doku, glaube ich, ganz gut rüber. Oder wie er sich dann bei Max Johnson, seinem Zimmerkollegen quasi verabschiedet. Und da der Max im Interview gesagt, so nervös hat er dann selber noch nie erlebt, Mika Bierleth. Das war für ihn, glaube ich, eine besondere Zeit. Und dann hat man gesehen, wie es bei ihm weitergegangen ist.
13. November, das Datum für die Vorpremiere im Annenhof-Kino in Graz. Noch dazu mit einem Podiumsgespräch vieler Beteiligter. Und am selben Tag erscheint auch Episode 1 mit dem Titel Euphorie und Rückschläge auf der neuen Streaming-Plattform sksturm.tv+. Muss man vielleicht an dieser Stelle kurz erklären. Das ist eine Plattform, auf der Sturm seine qualitativ hochwertigen Eigenproduktionen vermarkten wird. Also nicht ganz gratis, für mich nachvollziehbar, weil sonst auch eure Doku-Reihe ja nicht machbar gewesen wäre. Ist aber mittlerweile ja auch Usus, dass Premium-Formate die Geldkosten auch refinanziert werden. So, aber jetzt zurück zu euch beiden. Wie sehr freut ihr euch, dass euer Baby jetzt dann auch von anderen bewundert werden darf, kann?
Also da muss ich direkt das Wort ergreifen. Dadurch, dass ich jetzt noch nicht die finale Version gesehen habe, freue ich mich ja übertrieben drauf auf den 13. Und dass wir dann einfach wirklich unsere Arbeit zeigen können, die wir da über ein Jahr jetzt geleistet haben und dann auch noch, also mit unserer Arbeit zeigen können, welche coole Arbeit Sturm verrichtet, das ist das Wichtige, ist das schon sehr, sehr beeindruckend und ich freue mich drauf.
Du? Dir ist wurscht, du hast es schon gesehen, ne? Nein, wahrscheinlich nicht.
Ich habe es schon viel zu oft gesehen jetzt mittlerweile. Jetzt wirklich 5 Monate im Sommer eigentlich Vollzeit an dem Schnitt von dieser Doku gesessen, also bin ich irgendwann froh, wenn ich es nicht mehr sehen muss. Aber das Ganze fix fertig zu haben und dann einmal im Kino auf der großen Leinwand zu sehen, ist hier ganz was Besonderes. Zum Beispiel schon so ein Test-Screen im Kino, da bin ich noch nervöser eigentlich als vor einem Champions League-Spiel. Weil da geht es darum, ob der Sound passt, ob das mit der Kinoversion alles funktioniert hat. Und wenn man dann am Ende dieses Produkt in der Hand hat, glaube, das ist jetzt cool. Aber wenn man vielleicht in 5, 10 Jahren darauf zurückblickt, es ist wirklich cool, dass man sagen kann, hey, wir waren da dabei, wir haben das gemacht und das schaut man sich einfach als Sturmfan dann, glaube ich, jetzt gern an, aber in 5 Jahren vielleicht noch lieber.
Die Monate, die, glaube ich, 5, die du gesagt hast, die du jetzt damit verbracht hast, zu schneiden und herumzuschieben, zu tüfteln und keine Ahnung, was auch immer, Ich möchte gar nicht die Zahl wissen, wie oft du ein und dasselbe Teil einmal irgendwie angegriffen und irgendwo hingeschoben und verschoben hast. Wie lang dauert es, bis du dann wirklich sagst, okay, das kann ich jetzt vertreten, das möchte ich abgeben? Also wie lang verhandelst du mit dir selbst, bis du sagst, okay, das ist das Best-of?
Es ist natürlich immer so ein Prozess vom Footage ausstudieren, vom ersten über die Interviews ausstudieren, und du baust dir dann diese Story über die Interviews meistens auf. Schaust du, dass du dann die Clips drüber legst, dass du eine Musik drüber legst, dass es natürlich so spannend wie möglich ist für den Zuschauer, dass so ein guter Mix ist aus, okay, im Vordergrund ist die Story, aber es soll trotzdem visuell ansprechend sein, dass die Bilder halt auch was anderes sind, wie man vielleicht von TV-Produktionen gewohnt ist, sondern ein bisschen diesen filmerischen, dokumentarischen Ansatz drin hat. Also meistens bin ich so pro Episode sicher 3-4 Wochen gesessen, bis einmal eine Episode so weit fertig ist, dass ich sage, jetzt passt's mal. Dann, wie oft du das noch korrigierst, drüber schaust, Sounds anpasst, Farbe anpasst, da reden wir von vielen langen Nächten.
Kommen wir zu einem Teil, auf den ich mich schon gefreut habe, nämlich zum Making-of. Vielleicht beginnen wir eben genau beim Schnitt noch einmal. Nämlich, wie schwierig war es für dich auch vielleicht, manche Szenen wirklich, ich nenne es jetzt einmal, wegzuwerfen, obwohl du irgendwie gesagt hast, die Szene wäre so gut, aber sie passt vielleicht nicht in die Story ein, kommen die dann nur irgendwo hin, gibt es da, keine Ahnung, hinten raus irgendwie ein Making-of, wo du dann zumindest diese Szene noch herzeigen kannst? Also es gibt so dieses Sprichwort so, kill your darlings, wenn es einfach nicht besser geht, dann weg damit.
Ja, das ist oft das Motto, kill your darlings, damit es für die Einfachheit der Story reicht. Du kannst so viel Aufnahmen noch reinnehmen. Gerade bei Fans finde ich es immer schwierig. Ich würde so gern noch diesen Fangesang reinnehmen, weil er reinpasst. Wir haben, glaube ich, wenn man es mit der Sky-Doku vergleicht, wesentlich mehr Insights von Fans, von diesen Emotionen, die den Verein ausmachen, dabei. Aber du kannst halt nicht alles rein tun, was du denkst, ist schöner, wäre es noch länger. Und manchmal ist für einfach, damit es gut zum Anschauen ist, einfach ein bisschen kürzer. Aber ich glaube, die wesentlichen Momente haben wir, glaube ich, alle drin.
Noch kürzer ist nur die Frage an euch beide. Hoppalas sind vorgekommen. Können wir hier erzählen?
Beim Filmen selbst?
Wo auch immer, ja.
Ja, die GoPro-Story. Also das war auf jeden Fall ein Riesen-Hoppala. Aber ansonsten, ich glaube, es ist kein Footage verloren gegangen im Prozess. Soweit.
Es kommt schon immer wieder vor, dass man dann zum Beispiel ein Tor nicht drauf hat, wo man sich ärgert. Wo man zum Beispiel gerade vielleicht eine andere Kamera aufbaut, die vielleicht auf die Tribüne gerichtet ist. Und genau in dem Moment, oder man stellt gerade irgendwas um, hat man das Tor nicht drauf. Dann ist man immer gleich so, schaut man auf die andere Seite rüber oder schreibt, hast du das Tor eh drauf? Wenn man zwei ist, dann geht es meistens. Wenn man eine Person ist, dann ärgert man sich richtig, dass man den entscheidenden Moment nicht drauf hat. Stimmt. Das ist vielleicht immer wieder passiert, aber...
Also für so ein Projekt ist es, denke ich, schon sehr wichtig, zu zweit zu sein, also aktiv zu filmen, weil eben sowas sehr schnell passieren kann. Also Fußball ist so schnell vorbei, das Tor ist passiert und dann ist es schon wieder vorbei. Deswegen ist da sehr wichtig, dass man da zu zweit hat und auf jeden Fall auch einen, der einen ähnlichen Stil hat, was das Filmen und so betrifft. Deswegen war es auch so wichtig, dass wir vor der Doku einfach auch schon die ein oder anderen Videos zusammengeschnitten haben, wie zum Beispiel das ÖFB-Cup-Finale und unter anderem die Europa League voriges Jahr, also das Jahr davor. Und deswegen, das ist schon sehr wichtig gewesen und das hat, glaube ich, auch die Hoppalas minimiert, würde ich sagen.
Meine Herren, wir biegen langsam auf die Zielgerade dieser Ausgabe. Allerdings, Benji, kann ich dich nicht gehen lassen, ohne ein Thema noch anzusprechen, das während der Dreharbeiten dafür gesorgt hat, du hast eigentlich die Möglichkeit schon gehabt, das jetzt bei den Hoppalas zu erwähnen, dass erstens du von der Mannschaft ausgelacht worden bist, was ich weiß, andererseits was aber auch so ein bisschen Icebreaker zwischen dem Fußball und dem Videoteam. Die Rede ist vom Auswärtsspiel in Brest, konkret dem Landeanflug. Bitte schön um alle Details.
Ja, also, es ist kein Hoppala, es ist einfach mein Körper. Vorweg. Also, erstes Spiel, erstes Champions League Spiel, wir sind am Weg nach Frankreich und mit den Spielern und so kannte ich ein paar schon, aber natürlich das Trainerteam, wie geht man da um, wie lernt man die kennen, ist nie einfach. Und ja, dann waren wir am Weg nach Frankreich und es war ein Wahnsinnsflug. Also, ich war vor allem die Landung eben. Es war die Pilotin wollte landen und ist dann einfach nicht, also hat, war nicht möglich zu landen. Sie meinte, sie hat die Landebahn nicht gesehen und ist halt wieder im ärgsten Bogen nach oben. Und da hat es anscheinend ein bisschen mein Magen halt umgedreht. Und wenn mir schlecht wird, beginne ich zu schwitzen. Und wenn ich schwitze, dann schwitze ich. Und von ganz hinten höre ich schon Gregi rufen, Benji, alles okay, alles okay. Ich so, ja, ja, dann habe ich nur 10 Minuten später habe ich, glaube ich, ein Video bekommen, wo der Gregi mich von hinten gefilmt hat, wo mein Kopf geglänzt hat von diesem ganzen Schweiß und so weiter. Also die mich nicht sehen, ich habe eine Glatze, deswegen ist es noch ärger, dass das alles glänzt. Und ja, das war halt so ein Icebreaker, weil natürlich all eyes on me in diesem Flugzeug, geht's da eh gut, ist das schlecht, dies, das. Und ja, war witzig, aber auch wichtig einfach, dass ich dann einfach auch mit den Leuten reden kann über das und das und man einfach eine Nähe zu den Ganzen aufbauen kann, weil das eben richtig schwierig ist. Und das war auch extrem schwierig dann beim Trainerwechsel. Ein Kameramann kommt nicht einfach hin und filmt und geht wieder heim. Es ist vor allem bei so einem Team ist es extrem wichtig, dass man auch mit jedem im Team halbwegs gut kann und weiß, wie nah man zu wem hinkommt. Und da dann einen neuen Trainer sich nochmal beweisen, dass man eh halbwegs mit dem Team umgehen kann, keine Störung ist, ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Und dass dann so ein Icebreaker direkt mir da auf den Kopf fällt, ist mir sehr gelegen gekommen, muss ich sagen.
Sehr schön. Die Geschichte hat erzählt, gehört definitiv. Danke euch beiden für die interessanten und lustigen Einblicke.
Sehr gern.
Danke dir.
Danke für die Einladung.
Auch sehr gerne. Champions aus dem Sturm geboren. Die Vorpremiere am 13. November im Grazer Annenhof-Kino und am selben Abend geht auch Episode 1 auf der neuen Streaming-Plattform sksturm.tv plus online. Alle Infos dazu findet ihr auf sksturm.at. Das war's mit dieser Podcast-Ausgabe. Danke fürs Reinhören, gerne weitererzählen und wenn ihr mögt, bis zur nächsten Folge, dann im Dezember. Danke, ciao, ciao.
War cool, hat mir auch gedacht.
Sturm auf die Häube, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark.